Ja, euch vielen Dank, dass ihr heute in der Urlaubszeit auch als Singenteam dabei seid. Winnie hat heute Urlaub, hat sich's heute verdient. Ja, das muss er sein und deswegen bin ich heute dabei. Und im Predigttext, der heute in dem Plan steht für die Süddeutsche Gemeinschaftsverband und Liebenzeller Mission, der steht im Prediger. Und auch die Technik war so flexibel, dass sie gleich den Prediger gefunden hat. Ein richtig schöner Text. Früher habe ich den, das war der einzige Text, den man bei jeder standesamtlichen Trauung verwenden konnte. Es war einer der wichtigsten Texte, und zwar bei fromm oder nicht fromm, Christ oder nicht Christ. Den Text konnte jeder verstehen mit der dreifachen Schnur. Heute also Prediger 4, 7 bis 12. Ihr lest hier oben, ich lese in der Übersetzung, und mit 7 startet es. Wiederum sah ich Eitles unter der Sonne. Da ist einer, der steht allein und hat weder Kind noch Bruder. Doch ist seiner Mühe kein Ende und seine Augen können nicht genug Reichtum sehen. Für wen mühe ich mich denn und gönne mir selber nichts Gutes? Das ist auch eitel und eine böse Mühe. So ist's ja besser zu zweien als allein. Denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt, dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. So unser Predigttext für heute. Die dreifache Schnur, heute steht alles im Zeichen der drei. Ich habe mal die Flipchart wieder aufgebaut, denn wenn die Ehrenamtliche dran sind, gibt es ja immer einen interaktiven Gottesdienst. Da müsst ihr helfen und müsst es ein bisschen unterstützen. Drei Dinge. Zunächst mal das Buch Prediger. Ich fand das ganz interessant. Bei mir war es überschrieben mit Kohelet. Dann habe ich gedacht, oh, was ist das denn für ein Name? Dann habe ich mal nachgeschlagen, was Kohelet denn heißt. Ja, einfach ein Prediger, der weise Dinge von sich gibt. Und das Schöne ist, in dem Buch Prediger wird relativ schnell davon gesprochen, wer eigentlich dieser Schreiber ist. Nämlich Prediger 1,1, ganz am Anfang steht schon, dies sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. Dann kann man Kohelet ganz schnell wieder vergessen und bei euch steht sicher alle Prediger Salomo und dann ist auch klar, von wem dieses Buch stammt. In dem Buch, wenn man es durchliest, kommt, glaube ich, über 30 Mal dieser Begriff eitel vor. Das ist eitel und das ist nichts wert und das ist eitel unter der Sonne. Und dann habe ich gedacht, das ist doch sehr interessant, wenn in dem Buch Prediger so vieles von eitel die Rede ist und es schreibt einer, der so weise ist, der so viel Weisheit hat, denn in Vers 1, im Prediger 1, Vers 16 steht, ich sprach in meinem Herzen, siehe, ich bin herrlich geworden und habe mehr Weisheit als alle, die vor mir gewesen sind. Für mich war das interessant, dass im Buch Prediger jemand schreibt, der Reichtum hatte ohne Ende. Der Weisheit hatte viel mehr als alle andere vor ihm. Da könnt ihr euch entsinnen, als so heiß war und ich wieder mal als Aushilfe eingeteilt war, da war über den König, über das Gebet von Salomo, der ja dann viel Weisheit bekommen hat. Und dieser Salomo, der viel Weisheit hat, schreibt in dem Buch Prediger, wenn man das mal durchliest, es gibt viel Schönes unter der Sonne, es gibt viel Reichtum unter der Sonne, aber alles ist am Ende nichtig, leer, nichts wert. Also auch dieser Salomo hat diese Sehnsucht auf Erlösung, auf Vollkommenheit und merkt aber, dass das ganze Streben auf Erden doch unvollkommen ist und der Mensch letztendlich vor Augen führt, ich bin allein, ich kann mich mühen, ich kann mich anstrengen, allein ist sowieso nichts, aber besser ist zu zweit, die beste Schnur ist die dreifache, aber letztendlich ist alles eitel. Viel Gutes, ein Leben mit Glück, ein Streben nach Glück führt letztendlich ohne Gott doch ins Leere. Und das fand ich dann klasse, dass er dann sogar im Prediger 3, Vers 14, da schreibt er dann ganz deutlich, ich merkte, und das hat mich dann aufgebaut, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Die Quintessenz aus dem Predigerbuch, das, was Gott tut, das verleiht Gottes Prädikat ewig, das bleibt bestehen. Alles andere ist sonst eitel, nichtig, leer, umsonst. So, und dann bietet uns der Prediger in unserem Predigtext drei Lebensweisheiten, oder ich sage anders, drei Lebensentwürfe an. Und ihr könnt überlegen, für welchen Lebensentwurf ihr euch entscheidet. Einer ist allein und ist kein Zweiter bei ihm, der strebt nach Glück, kann sich am Reichtum nicht genug sehen, ich habe das mal geschrieben. Der erste Lebensentwurf im Prediger ist der Egoist. Der, der sagt, meine Wünsche, meine Zeit, mein Geld, mein Interesse. Das, was mir wichtig ist. Dann habe ich gedacht, ja, den gibt es ja bei uns nicht mehr. Der ist so weit weg. Dann waren wir auf einer Veranstaltung, ein wichtiger Mann hat seinen 60. Geburtstag gefeiert und wichtige Leute saßen um uns herum, die alle erzählt haben, wir wohnen in Wiesbaden. Und die Ferienwohnung ist am Bodensee und die Yacht auch. Und ich hatte das gemacht und das verdient und das ist mein Hobby. Und das war wichtig und haben uns erzählt und zugetextet. Und wo sie erzählt und zugetextet hatten, haben sie noch gegessen, dann haben sie gesagt, so, jetzt haben wir genug, jetzt stehen wir auf, wir müssen gehen. Und haben sich dann aus dieser Veranstaltung verabschiedet. Kennt ihr solche Leute auch? Wenn man auf Veranstaltungen ist, wo nur das eine wichtig ist, mein Haus, mein Boot, meine Burg, meine Zeit, meine Hobbys. Und das schwallt man dann ab und der andere muss sich das anhören und wenn man fertig ist, dann sagt man Danke. Und geht zum Nächsten. Oder die andere Variante vom Allein, vom Einzelgänger, vom Egoisten. Das ist der, der einen kurz anspricht und man merkt ganz genau mit den Augen und mit dem Herzen ist aber ganz anders. Kennt ihr das bei der Begrüßung? Da geht man auf einen zu und sagt, hallo? Oder wie geht's? Ist mir früher oft passiert. Wie geht's? Und dann waren wir schon zwei, drei Schritte weiter. Und bevor der andere überhaupt ansetzen konnte und konnte erklären, wie es ihm geht, mehr als das Wort gut hat man doch sowieso nicht erwartet. Ne? Mehr strengt man sich dann ja auch nicht an zu sagen. Bis dann einer Luft holt und sagt, ich erzähle dir, wie es mir geht, dann sage ich, ja, hallo, und wie geht's denn dir? Das ist der Egoist. Und da schreibt der Prediger ja wirklich so zutreffend, da ist einer, der steht allein, hat weder Kind noch Bruder, hat niemand. Interessiert auch niemand. Und dann geht's weiter. Doch ist seiner Mühe kein Ende und seine Augen können nicht genug Reichtum sehen. Also alles, was in meinem Zentrum so sich abspielt, das bin ich. Ich habe einen Gegenstand mitgebracht, den ihr vielleicht alle auch kennt, der ist schon ziemlich altmodisch. Oder wie nie darf man das? Darf man? Dann mache ich es so. Wer weiß noch, was das ist? Ein Spiegel. Der erste Lebensentwurf, der hält sich den immer vor und guckt ein Spieglein an der Wand. Wisst ihr eigentlich, wie der moderne Spiegel aussieht? Genau, der heißt Selfie. Der moderne Spiegel ist das Selfie. Und da gibt es mittlerweile schon ausziehbare Verlängerungshalter. Die Jungs, die am Strand auf- und ablaufen, die verkaufen sowas. Da steckt man das Smartphone rein und sagt, ich fotografiere mich. Und der Hit ist, das reicht schon heute nicht mehr, das Selfie von sich selber, sondern das muss auch noch in einer tollen Situation sein. Am besten auf einem fahrenden Zug, vor einem Tunnel, am Abgrund, wie ich gerade Bungee-Jumping mache. Und das wird dann auf Instagram gepostet und da sagt man, boah, toll. Das gibt es in verschiedenen Spielwiesen. Und alles, was dieser Egoist, dieser Einzelgänger, der alleinsteht, hat, ist nichts wert unter der Sonne. Jetzt kommt es zum zweiten Lebensentwurf. Und ich habe mir überlegt, was wäre denn der zweite Lebensentwurf? Was ist das Gegenteil vom Egoist, vom Einzelgänger? Genau. So ist mir es auch gegangen. Fällt niemand das Gegenteil ein von einem Egoisten und vom Einzelgänger? Dann lassen wir es. Ja, ich habe geguckt. Dann stand unter Google oder im Duden, das sei der Altruist. Und dann denkt, ja genau, wer weiß, was ein Altruist ist? Warum fragt eigentlich niemand, wenn von euch niemand versteht, bitte, was der Altruist? Helmut. Genau. Also Paul Panzer sagt, immer nachfragen. Gell? Immer nachfragen ist wichtig. Altruist sei denn der, der so selbstlos lebt. Dann habe ich gedacht, naja, das ist auch nicht so richtig das. Denn in unserem Predigtext heißt es ja, selber nichts Gutes, so ist's ja besser zu zweien denn allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe, fällt einer. Das heißt, da kommt jetzt dieses Aufeinander sich verlassen können, nicht nur selbstlos, meine Wünsche, meine Ziele sind nicht so wichtig, ach, sondern da kommt diese Sehnsucht nach Gemeinschaft. Ich möchte einen Freund, ich brauche einen Freund, der Mensch ist auf Gemeinschaft angelegt. Und Martin Buber, dieser tolle Philosoph, der hat doch mal gesagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und der zweite Satz, den er dann sagte, ist, der Mensch wird am Du zum Ich. So wie ich mit anderen Menschen umgehe, so wirft es ein Licht auf mein Sein, auf das, was ich bin. Also Altruist wollte ich jetzt hinschreiben, warum kam niemand auf die Idee zu sagen, das ist der Sozialist. Der wird gut. Okay, der ist auch nicht so gut. Ne? Den kennt man aus der DDR, der Sozialist ist auch schlecht. Jetzt schreibe ich einen anderen Begriff. In Deutschland ist verbreitet das Raiffeisenwesen, das genossenschaftliche Bankenwesen. Und wenn man genau guckt, dann ist vielleicht der eine oder andere von euch Genosse. Hat also einen... ist das auch schlecht? Dann lieber noch Sozialist. Aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt sage, liebe Genossen, dann wäre das genauso schlecht. Aber der Gedanke, ein Genussschein oder Genossen in einer genossenschaftlichen Raiffeisenbank Teilhaber zu sein. Oder wenn ihr mal wirklich googelt, dann googelt nach Raiffeisen, was der für eine tolle Idee gehabt hat. Deswegen also, Genosse war mir auch schlecht, Sozialist war mir auch schlecht. Ich habe es neutral formuliert. Könnt ihr das lesen? Gesellschafter. Das ist jemand, der einfach das Gegenteil zum Einzelgänger, das ist der Gesellschafter, der Interesse hat am anderen, der in der Gesellschaft jemand braucht, der auf den anderen angewiesen ist, der gern mit Menschen zusammen ist, der sagt, ich möchte nicht allein sein, sondern ich möchte zu zweit sein. Ich möchte einen guten Freund haben. Und man merkt, der Mensch ist auf dieses Miteinander, auf die Sehnsucht nach einem anderen angewiesen. Der Gemeinschafter ist der, einer hat es noch besser formuliert, et Homo sapiens, auch nicht der Homo Neandertaler, sondern der Homo Socialis. Der sozial ist, der mit anderen leben möchte, der Freude an der Gemeinschaft hat, der Zeit hat, eine Freundschaft verbindlich zu gestalten. Und die Vorzüge von der Freundschaft, die kennen wir denn alle. Wem fällt ein schönes Zitat ein, das die Freundschaft zum Gegenstand hat? Ein Lied, ein Gedicht, vom Schiller zum Beispiel. Oder nichts. Dann gebe ich euch einen Tipp. Es gab mal einen, der hieß Franz Beckenbauer. Kennt man den noch? Der hat sich als Fußballer hervorgetan, aber auch als Sänger. Welches Lied hat er gesungen? Joe? Nein, eben nicht. Das hat er im Alltag praktiziert. Das Runde muss ins Eckige. Nein, sondern der hat gesungen, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Ich habe mir, als ich dieses Lied angehört habe, echt Gedanken gemacht und habe gedacht, das singt ein Fußballkaiser. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Und ich dachte, ja, mein Christus sollte dieses Lied viel öfters hören, um wieder den Impuls zu hören, zu sagen, ja, füreinander da zu sein. Darauf kommt es an, weil sie eines im Leben können. Oder jetzt gehe ich noch weiter zurück, weil wir auch noch ein paar Ältere unter uns haben. Wer von euch kennt Heinz Rühmann? Ja, es gibt sie noch, die ihn kennen. Heinz Rühmann. Welches Lied hat Heinz Rühmann gesungen? Ja, das stimmt. Das hat er auch gesungen, aber das meinte ich nicht. Sondern Heinz Rühmann hat auch gesungen, ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Drum sei doch nicht betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt. Komisch, wenn man diese Suchmaschine Google bedient und gibt Freund und Freundschaft und Freunde und gute Freunde und beste Freunde ein. Wo sind wir da als Christen? Ganz unter kommt dann auch, welch ein Freund ist unser Jesus. Darum singen wir dieses Lied nachher dann. Und ich freue mich, Judith, wenn du kräftig in die Taschen greifst. Mir steht dazu nämlich auf und schmettern so richtig. Wer kann sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden? Also, dieses Thema Freundschaft, eins kam bei Google auch noch. Und dann kommen wir zum nächsten. Denn dann steht ja, eine ist besser als zwei und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Und jetzt muss ich natürlich den dritten Lebensentwurf noch auflösen. Der Alleinzelgänger, der Alleinstehende, der allein ist, der sich um sich selber dreht, der Egoist, der Gesellschafter oder der Homo Sozialis. Und zum Schluss ist wirklich der, da habe ich jetzt einfach so hin, das ist der Christ. Und während der sich immer um sich selber dreht und der Gesellschafter und der Homo Sozialis immer auf einer Ebene bleibt, von Mensch zu Mensch und sein Netzwerk immer in der horizontalen Ebene gliedert, hat der Christ noch eine Dimension, die von Mensch zu Mensch geht, aber die dann, und das gehört eben auch dazu, wer Freunde ohne Fehler sucht, bleibt ohne Freunde. Freunde können enttäuschen. Freunde können oft auch enttäuschen und sehr schwer enttäuschen. Und dann kommt man in eine Situation, in denen einen ein Freund enttäuscht oder eine Freundin enttäuscht. Und was macht man dann? Und deswegen ist der dritte Lebensentwurf so zu leben, dass man sagt, so, und jetzt mache ich meinen Anker oben fest. Ich mache den Anker außerhalb von mir fest bei dem, der mich geschaffen hat und der mich als Gesellschafter erschaffen hat. Der mich so erschaffen hat, dass dann, wenn der Boden unter den Füßen ins Wanken gerät, ich seine Hand noch halten kann, wie es der Matthias Claudius formuliert hat. Du und ich, wir können das nicht ohne diesen Herrn leben. Wir brauchen einen, der uns halte und in dessen Hand wir unseren Kopf legen können, dann, wenn unser Leben dem Ende entgegengeht. Und deswegen ist es wichtig, der Christ ist der, der seine Hoffnung auf den setzt, der außerhalb von seinem Leben ist, weil der wirklich nie enttäuschen kann. drei Lebensentwürfe, die der Prediger uns darstellt. Und die drei sind wichtig. Warum? Weil jetzt kommen drei Stürme und drei ganz besondere Herausforderungen auf uns zu. Und vielleicht ist die Technik so freundlich und gibt uns nochmal den Predigttext, denn da sehen wir, warum das so wichtig ist. So ist besser zu zweien als allein. Sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Das heißt, da lohnt sich's. Wahres, wirkliches Leben ist Begegnung. Das Prädikat steht hier, sinnvolles Leben. Und jetzt steht's, fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Wenn einer fällt, die erste Herausforderung ist die Krise. Sind Krisen, wenn es dann weitergeht. Wie dem, der allein ist, wenn er fällt und ist keiner da, der ihm aufhebt. Und dann das Zweite in Vers 11, auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Die zweite Krise, die kommt, ist die Kälte. Und wenn es dann weitergeht, wärmen sie sich. Kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden. Und das ist dann die härteste Stufe. Das sind richtige Kämpfe. Das ist zeitlich befristet. Und das weiß mittlerweile jeder, dass in jeder Krise eine Chance liegt, dass das zeitlich beschriftet ist. Aber bei Kämpfe, da geht es um Leben und Tod. Und das Erste bei der Krise, ich habe mir überlegt, ja, so Krisen allein zu durchstehen, ist fast nicht möglich. Deswegen ist es klasse, dass es dieser Flyer gibt, dass es bekannt ist, wer Ansprechpartner ist, wenn man in so einer Krise ist. Ich glaube, von denen, die da sind, ist Iris. Wer ist noch da von den Ansprechpartnern? Ah ja, natürlich. Also, Karin Böker, Iris Meyer, Ulrike Röse und Rahel Schmiedzeich, Winfried Steinacker und wer sonst noch da ist. Die Leute muss man kennen, denn das haben wir auch festgestellt. In unserer Gemeinde gibt es viel Potenzial und wenige Gaben und Fähigkeiten sind bekannt. Ich habe noch einen zweiten Gegenstand dabei. Das ist dieses Buch, Hereinspaziert. Das lesen wir gerade, obwohl ich mich eigentlich geweigert habe und habe gesagt, das lese ich nicht. Ich war nicht der Einzige, der gesagt hat, das lese ich nicht. Aber jetzt habe ich es doch gelesen, bin ich überzeugt. Aber noch nicht ganz. Es ist geschrieben für Theologen und ich habe gesagt, ich habe jetzt so viel Zeit, deswegen brauche ich es praktisch. Und dann kam es zum Schluss richtig praktisch. Nämlich so, das Leben eines Christes ist immer Botschaft, ob er will oder nicht. Unser Leben ist immer eine Botschaft, ob wir möchten oder nicht. Dann waren da drin Fragebögen, was man kann, welche Gaben einem Gott gegeben hat. Und dann darf es nicht mehr sein, dass in unserer Gemeinde Menschen gibt, die sagen, ich habe ein Problem und weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Ich habe eine Aufgabe und weiß nicht, wie ich das alleine schaffen soll. Ich bin in einer Krise, sei es jetzt, dass ich zum Beispiel krankheitliche Krise, berufliche Krise, Arbeitslosigkeit, finanzielle Krise. In Laichingen haben wir extra in unseren Räumen eine Schuldnerberatung eingerichtet, die sehr eng mit der Suchtberatung verknüpft war. Weil wir festgestellt haben, wie nahe das Thema Sucht mit finanziellen Herausforderungen verknüpft war. Das Ganze unterm Dach mit Familienbildungsstätte, mit der Bruderhausdiakonie. Und deswegen finde ich das wichtig. Wenn man sich in einer Krise befindet, ist es wichtig, dass man zu zweit ist oder noch besser zu dritt ist und dass man weiß, an wen man sich wenden kann. Und dass die Menschen, die sich dafür bereit erklärt haben, auch Zeit haben und sich dafür Zeit nehmen. Und deswegen fand ich dann den Fragebogen gar nicht so verkehrt, der jetzt erarbeitet wird, um einfach mal zu sehen, aha, in dieser Notlage oder bei dem Problem, da frage ich jetzt der Friedhelm. Ein kleines Beispiel bei der Formulierung von meinem Zeugnis hat mich mal jemand gefragt, ist das ein gutes Zeugnis oder ist das ein schlechtes Zeugnis? Und da gibt es ja so einen geheimen Code, den mittlerweile doch jeder kennt. Es gibt eine Faustformel. Wenn unter dran steht so als Schlusssatz, er oder sie hat ihre Arbeiten stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt, dann ist es ein gutes Zeugnis. Fehlt der Satz, hat man was falsch gemacht. Also von daher, nur ein Beispiel. Kälte, die nächste Herausforderung. Da kann man jetzt nicht mit einem Fragebogen, sondern da ging es mir darum, da sind wir in der Gemeinde alle aufgefordert. Manchmal spricht man ja davon, ja, in dieser Gemeinde ist es kalt, obwohl es draußen 35 Grad hat. Ich komme herein und jeder steht für sich ums runde Tischle rum. Jeder hat seinen Gesprächspartner, sucht vielleicht auch gerade kein anderer und sieht gar niemand von denen, der heute das erste Mal da ist. Wieder frage ich die provokative Frage, ist denn heute jemand das erste Mal da? Wer traut sich denn überhaupt? Es traut sich. Herzlich willkommen. Das gibt einen Applaus. Zwei Leute sind heute das erste Mal da. Klasse. Ich frage euch jetzt nicht, wie seid ihr denn begrüßt und empfangen worden? Aber das ist doch ein Beispiel von uns. Wenn zwei sich wärmen, dann wärmen sich drei oder vier noch besser. Dann ist es doch wieder für mich eine große Herausforderung, ein Impuls gewesen, dieser Predigertext zu sagen, wer achtet bei uns so ein bisschen in der Gemeinde auf die Temperatur? Wer hat einen Blick für den oder die, die alleine steht? Wer hat einen Blick für den oder die, die gerade sorgenvoll steht? Manche sagen, so guckt halt Christen, aber so ist es leider nicht. Nicht alle Christen schauen sorgenvoll, aber es gibt manche, die schauen sorgenvoll und haben gar kein Problem. Aber auch das darf man herausfinden. Dann kann man sie ermutigen und sagen, schau jetzt sorgenvoll, wenn du gar kein Problem hast, sondern strahl Fröhlichkeit aus. Also, Kälte auch in unserer Gemeinde ein Impuls zu sagen, ich habe Acht auf den anderen und vielleicht braucht manchmal dann wirklich die Unterstützung, den Drücker, das freundliche Wort oder auch das mutmachende Wort. Und zum Schluss Kämpfe. Und es ist eine Not, wenn wir gerade Idea aufmerksam verfolgen, das, was IS mit uns Christen macht. Und wenn 800.000 Flüchtlinge momentan das Thema Nummer 1 sind, dann ist es trotzdem der Hammer, wie dieser islamische Staat unter Christen, unter Kirchen, wie der wütet, wie Christen enthauptet, gekreuzigt, gefoltert, wie Christinnen sexuell missbraucht und versklavt werden, dass ich sagen muss, es ist der Hammer schlechthin. Und einer der wenigen Politiker, die immer darauf hinweisen, ist der Volker Kauder, dem die Not der Christenverfolgung ein Anliegen ist. Und selbst mir ist es so gegangen, bei uns hier in der Gemeinde, dass mir jemand einen Hinweis gegeben hat, nach der Bibelstunde oder vor der Bibelstunde oder wann es auch war, und sagt, vergesst in euren Gebetsanliegen unsere verfolgte Brüder und Schwestern nicht. Oder am Samstag war der Aufruf, für Horst Bödecke zu beten. Das ist auch das, was uns Christen auszeichnet, dann, wenn medizinische Kunst scheinbar am Ende ist, dann, wenn wir nicht mehr weiter können und wissen, dann zu sagen, aber du, Herr, hast es in Händen. Da könnt ihr dann einstehen im Gebet zusammen. Denn diese Kämpfe, die gehen auf Leben und Tod. Das sind richtige Herausforderungen. Nicht zeitlich begrenzt. Und auch da war mir gleich der Satz wieder auch in den Ohren. Man soll nicht so sehr die Stärke des Islam und des islamischen Staates fürchten, sondern soll viel mehr darüber erstaunt sein und erschüttert sein über die Schwäche des Christentums. Und ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, ich habe mir das wirklich, haben wir das rauskopiert aus Idea, ein Bericht von Volker Kauder, wo er eben schreibt, Muslime bemängelten ihm gegenüber, dass es in Europa kaum noch Menschen gäbe, die an Gott glauben. Dort seien die Kirchen leer, aber die Bordelle voll. Daher, laut Kauder, sind engagierte Christen nötig, die sich zu ihrem Glauben bekennen. Er sei außerordentlich dankbar, dass Evangelikale ihren Glauben glaubwürdig lebten. Die Deutsche Evangelische Allianz ist die Dachorganisation von rund 1,3 Millionen Evangelikalen. Trotzdem eine kleine Summe bei 60 Millionen in unserem Land. 1,3. Aber wenn diese 1,3 Salz und Licht sind, dann kommt etwas in Bewegung. Deshalb bei diesen Kämpfen, zusammenstehen, im Gebet und unterstützen. Und damit bin ich auch schon am Schluss. Wir haben jetzt drei Lebensentwürfe, wir haben drei ganz besondere Herausforderungen. Und zum Schluss soll ja das deutlich werden, eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Und man konnte bei standesamtlichen Trauungen mit diesem Grundgesetz der Ehe bei allen Leuten landen, wenn man gesagt hat, drei Schnüre sind für erfolgreiche Ehe wichtig. Die eine, das eine Seil ist Zeit. Zeit miteinander verbringen ist das A und das O. Ohne Zeit geht gar nichts. Übrigens, ohne Zeit gestaltet sich auch keine Freundschaft, keine Gemeinschaft. Ohne Zeit gibt es keine Mitarbeiter. Und wenn ihr euch nicht engagiert hättet und Zeit zum Üben genommen habt, hätten wir heute kein Singeteam. Und das Zweite, auch so wichtig, die Kommunikation. Und im Zeitalter von sozialen Medien stelle ich immer wieder fest, was wird gesimst, gemailt und geappt? Und wenn einem die Menschen gegenübersteht, sind sie kaum mehr in der Lage, mit einem richtig zu kommunizieren. Soziale Medien sind heute auf dem besten Weg, ein sozialer Killer zu werden, weil Kommunikation zwischen Menschen nicht mehr stattfindet, sondern jeden hat sein Büchsle und tippt da irgendetwas ein und hofft, dass es der andere richtig versteht. Aber so ist es halt. Kommunikation, und dann kommt die dritte Schnur. Das war dann, wenn wir gesagt haben, Verzeihung und Vergebung ist das tragfähigste Fundament in einer Ehe. Dann konnte das Christ und Nicht-Christ verstehen. Das war dann einfacher, wie wir mal gesagt haben, Ehe ist das Einzelne und Einzelne und der Herr in der Mitte, der die verbindet. Das ist unser Vorteil. Sven Schönheit hat mal so einen schönen Text gedichtet. Der Herr sei zwischen dir und mir, das sei euer Bund. Ich bin dein und du bist mein, doch Jesus sei der Grund, auf dem nun ewig Segen wächst, ein Land voll guter Gaben. So ist es bei uns Christen und das zeichnet uns aus gegenüber vielen anderen. Dann ist die dreifache Schnur wirklich rissfest. Dann hält sie wirklich, wenn man die anderen Gesetze Zeit, Kommunikation und Verzeihung auch beachtet. Und wie wichtig Vergebung ist, das haben wir ja in dieser Predigtreihe, die nicht umsonst vorgeschaltet war. Wer nachträgt, hat viel zu schleppen. Wer vergibt, hat plötzlich frei, ist von seinen Lasten befreit. Und deswegen, diese dritte Schnur ist so ganz besonders wichtig. Eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Das waren so ein paar Gedanken zum Prediger 4, 7 bis 12. Dann haben wir zum Schluss noch überlegt, was macht Jesus eigentlich so einzigartig, dass er die dritte Schnur in unserem Bunde überhaupt sein soll? Wenn ich euch fragen würde, Leben, Gemeinschaft, Zeugnis, sind die drei Grundgesetze von einer gelingenden Evangelisation. Leben im Alltag, wie du dich gibst, wie du im Beruf schaffst, wie du in der Nachbarschaft bist. Gemeinschaft, das Einladen von Menschen und vorzugsweise nicht in großen Hallen, sondern in den eigenen vier Wänden zu Hause. Und dann das Zeugnis. Und wenn das Zeugnis nicht dazu kommt, kommt der Glaube nicht dazu, denn der kommt aus der Predigt. Dann haben wir überlegt, was ist denn das große Fund? Was macht die Einzigartigkeit Jesu aus? Wenn uns jemand auf der Straße oder im Wohnzimmer oder im Hauskreis fragt, was ist das Einzigartige an Jesus? Was sagt man dann? Seine Liebe. Was sagt man noch? Er versteht mich immer in meiner Lage. Was sagt man noch? Was macht ihn einzigartig? Bitte? Ihm vertrauen. Auch das fiel mir auf. Ihm vertrauen. Einzigartig. Jesus hat immer den Einzelnen gesehen. Da habe ich auch gegoogelt, weil ich das wissen wollte. Was macht Jesus einzigartig? Und eine Antwort war, bei allem, was er vorgelebt hat, seine einzigartige Ethik. Was siehst du, den Balken bei deinem Bruder und den Splitter bei dir siehst du nicht. Ein einzigartiges ethisches Verhalten. Aber einzigartig bei Jesus war auch das, dass er sagt, Jesus sieht den Einzelnen. Er sah den Zachäus, er sah die Frau, die ihn berührt hat. Er hat die Mutter gesehen beim Lazarus und sein Herz wurde berührt. Da jammerte ihn. Das macht ihn einzigartig. Und er ist der Einzigartige, und das kam dann bei Google, das hat mich überzeugt. Es gibt keinen, der von sich so einen absoluten Anspruch hatte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und während bei Mohammed der Lebenswandel überhaupt nicht übereingestimmt hat, hat bei Jesus der Lebenswandel übereingestimmt von A bis Z. Hat er das, was die Propheten gesagt haben, 1:1 erfüllt? Gab es in seinem Leben keinen einzelnen Anlass für Tadel und für Kritik? Das macht Jesus so einzigartig. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und mit diesem Herrn dürfen wir in die Woche gehen. Dankbar den Blick zurück, gläubig nach oben, nach der dritten Schnur und mutig vorwärts in den Alltag. Amen. So, jetzt möchten wir singen.